ARD.
Die Audiothek oder 23.55 Uhr, dort überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich begrüße heute die Jenny, die hier neben mir sitzt. Hallo Jenny.
Hi Hagen.
Und wir haben gerade im Vorgespräch, was heißt Vorgespräch, wir machen ja mit Absicht kein größeres Vorgespräch mit gar keinem Gast, damit wir uns eben diese Dinge zum ersten Mal erzählen, die man sich hier so erzählt in dieser Sendung. Und wir haben festgestellt, dass wir auf der gleichen Schule waren.
Ja, tatsächlich. Auf dem gleichen Gymnasium.
Erzähl doch mal, was ist denn das für ein Gymnasium?
Das ist ein wunderschönes Gymnasium, das Einstein-Gymnasium in Neuenhagen, ja. Bei Berlin.
Oh Gott, ja.
Aber uns trennen ein paar Jahre.
Ja.
Also du hast den Staffelstab abgegeben und ich habe ihn übernommen.
Ich bin Abitur 2002 und du bist Abitur?
2009.
Denn kannst du dich auf dem Schulhof noch erinnern, weil unser Jahrgang hat einen Findling hinterlassen. Auf dem steht Einstein, also wegen Einstein.
Ja, Tatsache.
Einstein 2002, das ist ja. Das ist von meinem Abiturjahrgang.
Witzig.
Wir hatten jemanden im Jahrgang, der kam aus einer Bildhauerfamilie und der hat dann wirklich das da eingraviert und eingehauen, wie man sagt, die Schrift. Und dann haben wir einen riesen Findling, so als Stinkefingerzeichen, einfach auf die Mitte des Schulhofes platziert. Und der ist noch da?
I guess.
Also du erinnerst dich an diesen Findling.
Ich erinnere mich daran, aber es ist ja auch schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal in der Schule war.
Ja, das stimmt.
Wir haben unser Geschenk an die Schule war, dass es danach keine letzten Schultage für die Abiturienten mehr geben durfte.
Wie bitte?
Ja, das ist bei uns immer ein bisschen eskaliert.
Man muss sagen, dieser letzte Schultag, das war quasi, da haben die Abiturienten die Macht übernommen und haben alles machen wollen, was wir, ich weiß noch, wir hatten das Thema Irrenanstalt. Und haben dann so die Lehrer, die waren dann quasi unsere Patienten und wir haben die dann so gefangen genommen und
stark
geknebelt und vielleicht, ja, also in Anführungsstrichen, ne? Aber ich weiß noch, und da war eine Riesenparty und ihr hattet auch eine Riesenparty?
Wir hatten auch eine Riesenparty, aber die ist tatsächlich ziemlich eskaliert, auch am Abend vorher schon. Da war ich dann nicht mit dabei, aber es gab so eine Wetterstation von einem Geografielehrer, die haben das irgendwie im Leistungskurs installiert. Ja, und die war danach nicht mehr da.
Ah ja. Na gut, also das finde ich schon spannend, dass ich jemanden treffe aus meiner Schule. Das ist Jahre her. Also ist komisch, ne? Obwohl man spürt dann direkt irgendwie eine Art Verbindung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt reininterpretiere oder ob du das auch fühlst.
Wir interpretieren das beide gegenseitig rein. Ich finde das super.
Okay. Ja, erstmal schönen Dank, dass du da bist und das ist ja ein witziges Intro. Oder sag ich mal, spannend für uns beide, persönlich jetzt, für die Hörer vielleicht nicht so, aber du bist hier als Angehörige.
Genau.
Und bevor wir aber dazu kommen, also Angehörige eines Suchterkrankten, ja, und zwar nicht von mir oder John, sondern das erste Mal jetzt in der Sendung, dass jemand als Angehöriger da ist, von außerhalb unseres Kosmos, sag ich mal. Und ich will trotzdem anfangen, damit wir erstmal dich kennenlernen, die Jenny, wie sie hier vor mir sitzt, magst du kurz erzählen, wie du aufgewachsen bist und wie das bei dir in der Jugend war mit Substanzen und wie da so dein Umgang ist, bevor wir dazu kommen, was dann später passiert ist?
Gerne. Also ich bin in den 90ern in so einer Post-DDR-Familie groß geworden, möchte ich sagen. Es war ja schon nicht mehr DDR, aber man hat das schon noch sehr gemerkt. So, wir machen unseres und wir sind alle ziemlich klein und eng und das wird alles in der Familie besprochen, aber auch Probleme werden nicht besprochen, weil Probleme gibt's nicht.
Oh, das kenne ich, ja.
Genau. Es war trotzdem ein sehr herzlicher, familiärer Zusammenhalt. Ich bin allerdings auch mit einem alkoholkranken Vater groß geworden, wo meine Mama, Grüße gehen raus, sie ist die Beste.
Gruß geht raus an alle Mamas.
An alle Mamas, wirklich. Ja. Die hat es sehr vor mir und meinem Bruder ferngehalten. Also die hat sich sehr darum gekümmert, dass wir davon nicht viel mitbekommen. Dennoch ist meine erste Kindheitserinnerung einen Tag, an dem mein Vater sehr alkoholisiert war. Also daran, das ist das Erste, woran ich mich erinnere als Kind.
Darf ich da, da haben wir noch nie auch so richtig drüber gesprochen. Danke schon mal fürs Teilen. Wie, darf ich mal nachfragen, wie war, wie, was, wie hat sich das geäußert praktisch für dich aus der kindlichen Perspektive, dass dein Vater regelmäßig intoxikiert war?
Das ist schwierig, das so, also jetzt habe ich das natürlich reflektiert. Mhm. Damals weiß ich noch, ich habe ein ganz genaues Bild vor Augen, wir waren immer im Fez. Oh, meine Mama, mein Bruder und ich.
Sehr gut.
Klar. Das Freizeiterholungszentrum in der Wuhlheide, wer es nicht weiß.
Ja. Ist auch bis heute eine Empfehlung übrigens für Familien. Ja?
Mega.
Fez ist echt cool. Ja.
Genau. Und das war so ein Tag, da waren wir im Fez und wir kamen nach Hause und das sollte eigentlich alles normal sein. Und dann saß mein Vater im dunklen Wohnzimmer. Hm. Und da wusste ich immer schon, wenn es dunkel ist, und der hat Musik gehört. Aha. Es war dunkel, er hat Musik gehört, er war alleine. Und da stand halt ein Glas vor ihm. Aha. Und meine Mutter hat das gesehen und meinte gleich, hey Mensch, lass uns doch lieber zu Oma fahren. Ja. Aber geh mal nochmal Papa Hallo sagen. Und dann bin ich zu meinem Vater und dann wollte er mit mir spielen. Aber ich habe gemerkt, also ich habe als Kind gemerkt, das ist hier nicht richtig. Mhm. Das, was hier gerade passiert, das möchte ich nicht, das ist mir sehr unangenehm.
Also Papa ist irgendwie anders?
Papa ist anders. Ja. Und Papa war dann immer sehr traurig.
Okay.
Nee, nicht traurig, aber emotional, was er sonst nicht war.
Okay, ah ja. Ja, ja. Spannend. Und aber darf ich fragen, ist da sind da auch Sachen passiert, die dann davon weggingen, von nur dieser normalen vielleicht Traurigkeit, die dann passiert ist? Also sag mal, wenn ich jetzt an meine Erlebnisse denke, aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, dass, also ich habe das gar nicht, ich habe das bis zu meiner eigenen Therapie überhaupt nicht begriffen, dass meine Eltern auch viel zu viel getrunken haben. Ich habe das, glaube ich, hier noch gar nicht thematisiert so richtig, weil es auch immer schwierig ist, jetzt über jemanden zu sprechen, der nicht im Raum ist und so.
Ja, total.
Es ist aber auch schwierig, das wegzulassen irgendwie, wenn man hier so eine Sendung macht wie diese hier. Und ich will jetzt auch nicht so ins Detail gehen, weil ich auch niemanden jetzt da anklagen will oder so, aber jetzt bezogen auf diese Alkoholsache. Aber rückblickend, meine Eltern haben eigentlich fast jeden Tag Alkohol getrunken. Mhm. Jeden Tag.
Ja, und das war bei uns in der Familie, war das auch okay. Ja, der trinkt halt mal.
Ja, und es wurde auch immer gesagt, so, es ist krass, wie man rückblickend so Äußerungen und im Grunde erlaubnisgebende Gedanken, die sich selber gegeben haben, das ist mir erst auf Therapie klar geworden, dass die haben immer gesagt, ja, wir trinken ja unsere 2 Flaschen Sekt, wir haben immer Sekt getrunken abends. Ja.
Weird auch.
Aber jeden Tag, ne? Fast jeden Tag. Und das waren immer auch so erlaubnisgebende Gedanken wie, ja, wir so im Sinne von, wir haben es ja unter Kontrolle.
Mhm, also klar.
So krass. Ja. Und ich als Kind und Jugendlicher habe das natürlich überhaupt nicht hinterfragt. Für mich war das ja normal, dass die trinken abends. Mhm. Und auch der, deswegen frage ich, auch der Umgang, dass die dann anders waren, ja, also lustiger und so. Für mich war es meistens so, dass wenn die getrunken haben abends, dann konnte ich mich in meinem Zimmer, also dann war das so ein bisschen, ich will nicht sagen Entspannung, aber da wusste ich, okay, jetzt kann erstmal, weil die sind jetzt beschäftigt, oder gerade mein Vater war ja immer das große Problem mit mir, so mit Wutausbrüchen und so, dass der dann eben mit Alkohol zu tun hatte und dann war ich quasi aus dem Blickfeld so ein bisschen.
Ach, krass, ja.
Und war ja dann auch abends und bin meistens im Bett gewesen. Mhm. Warum ich sage, es ist doch verrückt, wie man im Nachhinein erst checkt, was da eigentlich vielleicht für eine Situation vorgeherrscht hat. Ne?
Ja, total. Nee, also
ist da noch was, gab es da Wutausbrüche oder sowas?
Nee, okay. Also das muss ich schon sagen, das gab es nie, es gab keine Gewalt bei uns in der Familie. Also in meiner Kernfamilie gab es auf jeden Fall keine Gewalt, über die anderen kann ich nicht reden, weil ich es nicht sagen kann.
Ja.
Es war halt der einzige Moment, an dem, also für mich gefühlt, hat mein Vater in diesen Momenten Gefühle zugelassen. Mhm. Und sonst nicht.
Ja.
Zumindest keine belastenden Gefühle, sage ich jetzt mal.
Würde man vielleicht von außen sagen, vielleicht war eben genau das eins seiner Themen auch irgendwie, ne?
Ja, total.
Das betrifft ja, glaube ich, viele Menschen. Der Zugang zu den eigenen Emotionen, ne? Das ist auch für fast jeden nachvollziehbar. Das ist ja auch ein Riesenthema.
Genau. Aber ich muss auch sagen, das habe ich in meiner eigenen Therapie jetzt über mich gelernt, dass es mir dadurch sehr, sehr schwer fiel, mit meinen eigenen Emotionen umzugehen und die überhaupt zuzulassen und aber auch auf Emotionen von anderen zu reagieren,
aufzunehmen,
aufzunehmen,
empathisch genau, das zu verarbeiten.
Genau, ne? Also ich bin dann immer sehr, sehr zurück und so Schulterklopfen.
Ja, passt schon, danke.
Ja. Dass ich auch, vor allem wenn Männer und auch Partner emotional geworden sind, konnte damit nicht umgehen, weil ich meinen Vater darauf projiziert habe. Oder die Situation, wie ich meinen Vater wahrgenommen habe.
Verstehe.
Das war krasser Prozess, das irgendwie zu realisieren.
Kann ich mir vorstellen. Wie ging es dann weiter, als du dann quasi, wenn ich weiß jetzt, aus welcher Gegend du kommst, vielleicht auch ein paar Jahre nach mir, trotzdem sind wir ja auch da in einer Zeit und einer Gegend groß geworden, wo ganz klar war, wenn du wirst das kennen, Hauspartys, die Eltern sind nicht da, das war ja immer irgendwo, waren die Eltern immer nicht da, so genau. Also erinnere ich das.
Ja, das war
und dann waren wir immer da.
Ja.
Und zwar nicht nur 10, sondern schon so 20 Leute, wenn nicht sogar mehr. Da wurde dann auch im Haus geraucht und dann hat man aber auch manchmal auch hinten raus mit aufgeräumt oder so.
Ja.
Wobei das seltener passiert ist.
Bei uns ist es tatsächlich relativ häufig passiert. Ja, das war schon sehr organisiert.
Ja, ist cool, ja. Ich glaube, ich war da meistens beim Aufräumen nicht dabei, weil ich ja nie irgendwo übernachten durfte. Und das dann immer am nächsten Tag passiert ist. Ja. Ich bin ja immer dann um 12 Uhr irgendwie nach Hause gegangen oder so, aber... Wie war denn in eurer Peer Group dann der Umgang mit Alkohol und Cannabis, frage ich jetzt mal, weil das ist ja das, was wahrscheinlich passiert ist.
Ja, also ich sag mal so, bei Alkohol ist es bei mir die magische 13.
Ja, mal wieder, ja.
Es ist die magische 13, das war kurz vor der Jugendweihe.
Ja. Im Bürgerhaus?
Meine Jugendweihe war nicht im Bürgerhaus, sondern in der Erlengrundhalle in Landsberg.
Oh, natürlich, du kommst ja aus Lansen.
Ja.
nur zur Erklärung, das haben wir so genannt damals. Die Menschen, die aus Alt-Landsberg kamen, das waren die aus Lansen. In der Erlengrundhalle, da hatte ich meinen Abiball.
Ich hatte meinen im Estrell.
Ja, oh, schön.
Oh Gott, so, also.
Die Erlengrundhalle, welche Fächer? Gibt es das Irish Pub noch in Alt-Landsberg? Da habe ich nämlich meine ersten, sag ich mal, Biere getrunken. Dieses süße Kilkenny.
Wo ist denn da?
Na, man so rein.
Im Stadtkern.
Ja, gab es früher. Ist ja auch egal.
Ja.
Erzähl mal weiter.
Genau, sorry. Ich war 13, das war...
Weißt du noch, was es getrunken hast?
Ja, wir waren... Es gab so einen Kiosk in Neuenhagen, wo Jugendliche sich Alkohol kaufen konnten.
Wow.
Der hieß,
das war so bekannt?
Darf ich sagen, wie der heißt? Weiß ich nicht.
Wo war denn der Ding?
Ich weiß nicht mehr genau, wo der, aber ich glaube schon eher Richtung Beulensdorf. Also es war jetzt nicht mehr Neuenhagen.
Und da war euch bekannt, der verkauft auch an
genau, dann haben,
Kinder.
Genau, ja. Also ich habe dann eine Flasche Apfelkorn gekauft mit einer Freundin zusammen. Ja. Und dann hat der gesagt, das ist ja aber ganz schön viel für euch zwei. Und dann haben wir gesagt, macht ihr keine Sorgen, das ist für eine Party, da sind mehrere Leute.
Okay.
Und schon waren die 3,50 gut angelegt.
3,50.
Oder was das gekostet hat, I don't know. Ja, und dann hatte ich logischerweise meinen ersten Absturz.
Auch beim ersten Konsum natürlich.
Beim ersten Konsum. Ja. Es war auch eine Hausparty. Das war eine Jugendweiheparty von einem Freund. Wo vorher alles richtig vorbereitet worden ist. Ein paar Zimmer sind abgeschlossen worden, da waren die Teppiche drin und so weiter und so fort.
Ja.
Dann ist das ein bisschen ausgeartet, weil die älteren Brüder mit ihren Freunden noch kamen.
Mhm.
Ich war dann vollkommen hinüber.
Ja.
Also wirklich nicht gut und das hat auch echt keinen Spaß gemacht. Dann haben sich Freundinnen um mich gekümmert, das war dann auch in Ordnung, aber ich habe mich auch übergeben, es war der traurige Klassiker.
Haben sich andere auch übergeben? Also, oder
weiß
was?
Ich nicht, kann schon sein, aber ich habe keine Ahnung. Und am nächsten Morgen bin ich dann irgendwann gegen 10 mit dem Fahrrad, da haben wir noch in Landsberg gewohnt, mit dem Fahrrad von Beulensdorf nach Landsberg gefahren, um zu meiner eigenen Stellprobe für die Jugendweihe zu gehen.
Aha.
Also es war katastrophal. Ja. Und dann, aber ich habe im Familienkreis nie Alkohol getrunken, auch dann nach der Jugendweihe, weil das war ja so das Ereignis, wo wir jungen Menschen ins Erwachsenenalter übergetreten sind und wo es dann auf einmal okay war, dass man auf Familienfeiern mit Alkohol trinkt. So war es zumindest.
Ja, ich erinnere das auch so. Also die haben schon geguckt, dass man jetzt da nicht 5 Drinks bestellt oder so.
Nee.
Aber es war überhaupt kein, weil es war ja klar, das habe ich hier auch schon öfter so diese Formulierung benutzt, jetzt darfst du auch.
Genau. Ja, also das war, die Jugendweihe war das Ritual und jetzt trinken wir alle mal zusammen
was. Und ich habe dann auch regelmäßig auf Familienfeiern womit ich angefangen habe mit 13, war im Martinis.
Krass.
Nee, weil es so süß ist.
Martini. Aber schon sehr speziell.
Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, okay. Aber weil es so süß ist.
Ja, ne? Ich verstehe das.
Und ich weiß noch, dass ich dann auch, also wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Oma oder eine Tante einen runden Geburtstag hatte und dann Familienfeier war und das eben nach dieser, bei mir war es ja die Konfirmation, aber es ist ja im Grunde das Gleiche bezogen auf diese Alkoholerlaubnissache, da war ich auch stolz.
Krass,
und die
ne?
anderen waren stolz, dass ja. jetzt Hagen auch trinken kann. Also so, ne? Ja. Also ich habe dann mal ein Martini, da guck mal, Hagen stellt sich ein Martini, ja. Yes.
Also das ist so rückblickend.
Damit, also meine Tochter ist 13.
Mm.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, die trinkt Alkohol, das wäre ja. der Wahnsinn.
Ja, klar. Also ich meine, irgendwann wird es vermutlich passieren.
Ja, aber.
Aber gut.
Aber bitte nicht mit 13.
Oder
und auch bitte eigentlich nicht 14, 15, ja, so gefühlt irgendwie. Keine Ahnung. Ist immer schwer, aber erzähl mal, wie ging's weiter?
Genau, also Alkohol war dann in der Peer Group schon ein Ding. Es hat stattgefunden. Ich war allerdings, also bis auf diesen Absturz, immer sehr kontrolliert, mit wann muss ich aufhören. Also ich habe schon sehr, sehr früh meine Grenzen dann gemerkt. Die habe ich auch heute noch, wenn ich noch Alkohol trinke. Also es passiert schon noch.
Ja.
Cannabis hat bei uns sehr, sehr viel stattgefunden.
Weißt du, wann das losging?
Auch gleich.
Oh, ja, oder?
Ja, parallel.
Ja.
Es gab so ein paar Jungs bei mir im Jahrgang, die halt ältere Brüder hatten.
Ja.
Die waren alle so 2, 3, 4 Jahre drüber. Die waren auch alle, wir waren natürlich alle auf derselben Schule.
Klar.
So, logisch. Und dann waren wir auf so einem Platz in Neuenhagen. Und da hat dann Cannabiskonsum stattgefunden.
Ja. Auch regelmäßig?
Kann ich nicht sagen. Ich habe es nie genommen.
Ja.
Ich war immer nur dabei.
Ach so, okay.
Ich habe nie selbst konsumiert.
Aber um dich rum war das...
Um mich rum war das ein totales Ding.
Okay. Warum hast du nicht konsumiert? Probiert zumindest. Das ist ja spannend.
Ja, ich habe mich schon relativ früh... immer, also ich hatte häufig den Ruf, dass ich mich mit Dingen auskenne. Weil ich immer zu ein, zwei Sachen relativ schlaue Sachen sagen kann. Und dann glauben Leute immer, ich kenne mich mega aus.
Okay.
Ich habe mich dann eben auch, ich glaube, das ist auch in der Schule noch passiert, da wurden wir halt über Drogen aufgeklärt.
Ja.
Dann habe ich so 2, 3 Sachen mit aufgeschnappt und wusste auf einmal, wie krass Cannabis ist.
Ja.
Und habe mich dann aber tatsächlich so ein bisschen belesen, so ein bisschen reingefuchst und dachte so, nee, das sehe ich irgendwie nicht. Also ich sehe mich da auch nicht. Und außerdem habe ich auch nie geraucht.
Ja. Das heißt, deswegen, dieses Inhalieren auf Lunge ist ja schon eine Riesenhürde.
Ja, total. Ja, also ich habe einmal eine Zigarette aus der Packung von meinem Papa geklaut. Ja. Da war ich, glaube ich, 11, 12, also ziemlich jung. Und habe die dann versucht zu rauchen. Also ich habe einmal dran gezogen, hatte den Hustenanfall meines Lebens und das war es dann für mich. Deswegen hat sich das, also ich kann dir nicht sagen, ob ich eingeschüchtert war, ob ich einfach kein Interesse hatte.
Mhm.
Das kann, aber es hat mich auf jeden Fall nicht gereizt.
Nicht gereizt, ja. Das Null. Ist ja auch erstmal dann, das Null. Nehmen wir mal so hin, weil das ist ja gut. Und also für dich in dem Fall muss man schon sagen, ja, gut, in so einem Alter muss man das nicht machen einfach. Ja,
nee.
Ist einfach zu gefährlich. Ja. Wie ist denn die Peer Group damit umgegangen, dass du da außen vor warst?
Gar nicht. Also es war egal.
Neutral.
Genau, also es gab keinen Zwang.
Ja.
Innerhalb, die Gruppe war relativ groß.
Und keiner hat gesagt, hier, oh, die Jenny traut sich nicht oder so. Sowas gab es nicht.
Das gab es überhaupt nicht.
Okay.
Das gab es überhaupt nicht.
Wie ist das?
Ja, also es war an sich schon eine gute Gruppe, muss man sagen. Also es gab innerhalb der Gruppe die Leute, die Cannabis konsumiert haben, die Leute, die es nicht getan haben.
Ja.
Dann gab es die, die es regelmäßig auch bis nach dem Abitur konsumiert haben.
Ja.
Und aber auch welche, die dann halt leider in die chemischen Drogen abgerutscht sind. Also das gab es auch. Aber das war nicht in meiner engeren Gruppe.
Aber jetzt bevor, genau, ich wollte auch gleich fragen, was passiert ist, als dann die Clubgänge und die Berlin-Besuche dazu kamen. Das ist ja, wir hatten einen S-Bahn-Anschluss, das heißt, man war super schnell in der Stadt.
Ja.
Und das war ja schon auch cool, muss man sagen, da draußen aufzuwachsen, aber trotzdem Berliner zu sein.
Ja.
Das ist eigentlich eine schöne Mischung, muss man schon sagen.
Voll.
Ja, also ich hätte damals nicht in der Stadt leben wollen.
Oh doch, ich schon. Ich habe das so
vermisst. Ich fand das schon nicht schlecht da draußen.
Also ich bin ja nicht in Neuenhagen geboren quasi, weil man da nicht geboren werden kann.
Ja, ich hab ja auch.
Aber so dieses, wir sind Ende der 90er rausgezogen aus der Platte.
Ja, okay.
Und ich wollte immer wieder zurück.
Ja,
jeden Tag.
Kann ich verstehen.
Und ich bin auch direkt nach dem Abitur wieder zurückgezogen.
Gut, nach dem Abitur sind ja im Grunde alle direkt in die Stadt.
Ja, aber das war das allererste.
Bevor wir dazu kommen, zu den Clubs, wegen Cannabis und der Peer Group, ich weiß sofort mindestens 2, 3 Leute aus meiner damaligen Peer Group, die sehr viel Cannabis konsumiert hatten. Ich will jetzt auch nicht das so verallgemeinern und pauschalisieren, nur trotzdem einmal ansprechen. Ich weiß 2, 3 Leute, die da nie den Absprung geschafft haben, damals schon, und ihr Leben damit in die Tonne, also von außen, will ich schon mal sagen. Also die immer noch dort im Dorf, sage ich mal, leben, vielleicht bei ihren Eltern mit 40. Und eben, kennst du auch so Geschichten, wo das dort schon jemanden eben verhindert hat, sein Leben anders zu gestalten?
Ich überlege gerade.
Sowas auch im Bekanntenkreis gehabt?
Tatsächlich auf Cannabis bezogen nicht, aber es gab so eine Gruppe an Menschen, die auch eng befreundet waren, wo die eine Hälfte sehr, sehr viel Kokain und Speed konsumiert hat und die andere hat das verteufelt.
Aha, okay.
Aber beide Gruppen sind auf ihre Art und Weise beruflich, menschlich kann ich nicht sagen, aber beruflich zumindest, das kann man ja objektiv betrachten, ziemlich erfolgreich geworden.
Okay.
Also ich kann nicht sagen, dass es jemanden gibt oder gab, der jetzt immer noch da auf dem Dorf rumhängt und Cannabis konsumiert. Ja. Das kann ich nicht sagen.
Ja, okay. Ja, ich denke da manchmal dran, weil ich das in meiner Peer Group gibt es da diese Beispiele und das, ich will jetzt hier nicht, wollte das nicht sagen, um mir zum Finger zu zeigen, sondern weil ich es einfach immer krass finde, und das sagt John ja selber auch, dass es seine komplette Schullaufbahn beeinflusst hat, weil man eben nie weiß, als Jugendlicher, wie stark beeinträchtigt mich das, wenn ich damit einmal anfange, komme ich davon wieder los oder geht da vielleicht ein Problem los, was mich den Rest meines Lebens vielleicht beschäftigen kann.
Ja, ne? Ich meine, jetzt haben wir natürlich nur über diese Cannabis-Geschichte gesprochen.
Ja,
ne?
Genau.
Was ich noch sagen wollte, wo ja Alkohol parallel zu Cannabis stattgefunden hat, glaube ich schon, dass es viele gibt, die halt nie aufgehört haben, regelmäßig Alkohol zu trinken. Ob das jetzt, wie auch immer die damit klarkommen, aber ich glaube, diese Alkoholgeschichte ist eine viel, viel wildere Nummer, weil sie so unterm Radar läuft.
Absolut. Das weißt du ja, unsere Einstellung hier zu Alkohol.
Ja, na klar, genau.
Das ist krass, ne?
Ja. Das läuft einfach super unterm Radar und das hatte ich früher auch schon. Da hatte ich so 2, 3 Leute in der Gruppe, die jeden Abend ein Bier getrunken haben. Das,
wow.
Da rede ich von 16, 17-Jährigen.
Oh, das ist krass.
Und da habe ich auch schon gesagt, das ist problematisch. Was macht ihr da? Warum?
Ja.
Warum?
Ja,
also, und ich glaube, das ist das viel größere Ding, was bei mir in der Gruppe, in der erweiterten Gruppe, sage ich jetzt mal. Das waren jetzt nicht alles enge persönliche Freunde.
Schon klar.
Sondern in der großen Gruppe an Menschen.
Dann letzte Frage, bevor wir zu dem Hauptthema kommen. Wie ist das alles passiert, als dann natürlich dann die Clubbesuche starten? Dann kommen ja auch chemische Drogen dazu, MDMA, Ecstasy, Kokain, also was heißt, kommt dazu?
Ja.
Man weiß dann, dass das existiert, also das muss man einfach in Berlin sagen.
Ja.
Es ist einfach dann, es wird einem davon erzählt, es findet statt. Und dann liegt es an einem selbst, eben probiere ich Dinge aus oder nicht. Aber sobald man zum ersten Mal in einen Club geht, gehen nochmal ganz andere Türen auf, von der, dass man weiß, was alles noch möglich ist. Ja, Pilze und so weiter. Wie war das da bei euch?
Also das Weggehen hat bei mir schon angefangen, bevor ich 18 wurde, weil Freundinnen älter waren als ich und ich den Ausweis nehmen durfte.
Ja.
Dann waren wir halt immer in so bestimmten Clubs. Ich möchte jetzt nicht genau eingehen,
gut,
wo das war. Ich habe da diese chemische Komponente der Substanzen nie mitbekommen, aber auch vielleicht, weil ich kein Auge dafür hatte.
Mhm.
Wenn wir aber vorher so um den Simon-Dach-Kiez drum in irgendeiner Bar waren, da habe ich schon mitbekommen, dass da immer 2, 3 Leute zusammen auf Toilette gegangen sind.
Ja,
und das fing dann auch bei uns in der Gruppe an.
Ja.
Und dann kam das auch immer näher in meinen engsten Freundeskreis. Und dann habe ich auch einmal eine Freundin erwischt, möchte ich beinahe sagen, wie sie da über diesem Klokasten hing. Und dann war ich richtig schockiert. Also ich war wirklich maximal schockiert, weil für mich war das alles Teufelszeug. Und ich hatte da nie einen Zugang zu. Dann hat meine Clubphase aber ziemlich schnell geendet, weil ich dann in eine Beziehung gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, dass alleine weggehen nicht möglich ist.
Aha.
So.
Verstehe.
Genau.
Ja.
Auf der einen Seite gut, weil wer weiß, vielleicht wäre ich doch affin gewesen.
Auf der anderen Seite problematisch.
Auf der anderen Seite problematisch. Aber deswegen hat diese Clubgängerei für mich ziemlich schnell aufgehört. Mhm. Und allerdings, also ich meine nicht nur, deswegen, sondern eben auch, weil ich in diesem Berliner Techno-Elektro-Film einfach keine Rolle gespielt habe. Mhm. Anfang, wann waren das? 2008, 9, 10.
Ja.
Als das da bei uns losging, jeder war auf einmal DJ, jeder macht Minimal, der macht das und so. Ich habe das, also ich fühle die Musik nicht.
Ja, zum Glück, also was heißt zum Glück? In meiner Clubzeit war das noch wesentlich differenzierter und abwechslungsreicher. Also natürlich gab es den Tresor techno-technisch so, aber der, also den alten Tresor, das wo wir noch waren. Aber im Grunde waren wir bei Dance, waren wir ganz viel auf Dancehall-Partys.
Ja.
Also Reggae Ragga Dancehall hieß das immer.
Mega.
Und eben natürlich auch in Indie-Discos, also Carrera Club und Thursday's Child vom alten Magnet, also wo eben Oasis lief und sowas und The Killers und weiß ich nicht. Ich habe in meiner Erinnerung, romantisiere ich das auch, aber ich habe mit vielen Leuten, über die ich spreche, die aus meinem Alter sind, wir stellen einfach fest, dass es in der Clubkultur die Musik sich eben auf Techno geeinigt hat und dass es da nicht mehr viele andere Sachen gibt, wo man einfach in einen großen Club geht. Das heißt groß, aber einfach mit Floors war das ja immer, ne? Verschiedene Floors und wo dann einfach unterschiedlichste Musik läuft und man hat sich halt auch viel mehr verbündet mit den Leuten, die, also man hat ganz klar erkannt, auch in Outfit und Attitude, was man für eine Musik hört.
Mhm.
Also, wir hatten Schlaghosen an, Kord- und Trainingsjacken. Das war ganz klar, dass wir Indie-Musik hören. Und dann gehst du halt in einen Laden, wo das nur läuft. Und ich weiß, dass es das heute auch noch gibt. Aber
es ist schon sehr, sehr viel kleiner.
Es ist halt jetzt, wenn mir die Leute sagen, wo sie in welchen Clubs waren oder so, dann ist immer nur Techno.
Ja.
Also die Top 10 Clubs in Berlin spielen Techno.
Und ich nicht zu Hause.
Und das gab es bei mir früher so nicht.
Nee.
Also es gab einfach alles Mögliche. Wir waren halt auch auf... Also, ich weiß noch, ab und zu war doch so Gabba. Ich weiß nicht, ob das noch eine Musikrichtung ist, die es noch gibt. Das war so abgefahren, das hat schon wieder Spaß gemacht, weil es so weit weg ist von, was man sonst überhaupt hört.
Ja.
Ich will nicht vom Krieg erzählen.
Ein netter Ausflug.
So, jetzt geht's mal los. Jetzt gehen wir mal zum Hauptpunkt. Also, wir halten fest, du kanntest Abhängigkeit, muss man schon sagen, auch in deiner Jugend.
Kindheit.
Familiär, genau. Du hast Alkohol konsumiert, aber da auch im Grunde keine großen Grenzen überschritten. Und du hast dich auf Cannabis und chemische Drogen, hast das nicht gefühlt. Ja?
Genau.
Hast auch nicht das Desire gehabt, da unbedingt was auszuprobieren.
Null.
Jetzt bist du hier als Angehörige von einem Suchterkranken.
Ja.
Und da würde ich gerne jetzt einen Zeitsprung machen und wissen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie waren die ersten Jahre in der Beziehung? Und was ist eigentlich dann passiert? Und jetzt bitte.
Wir haben uns lustigerweise in einem Club kennengelernt.
Jetzt sind wir wieder im Club. Okay. War doch nicht schlechter Ausflug dann.
Nee, war gut, der war gut. Wir haben uns in einem Club kennengelernt und...
auf der Goa-Party.
Nee.
Nein.
Nee, das war so ein Hip-Hop-Ding.
Gut.
Dann war das zuerst so eine relativ lockere Geschichte, von der ich auch mal dachte, dass sie locker ist. War sie dann aber irgendwann nicht mehr. Also dann war es schon so Beziehung. Zuerst habe ich mich auch so ein bisschen eingeengt gefühlt. Ich bin aber auch sehr konfliktscheu. Bin sehr harmoniebedürftig und sehr konfliktscheu. Und habe dann gedacht, okay, das Leben läuft jetzt so. Ich darf jetzt halt oder sollte nicht alleine weggehen, weil wir wissen ja alle, wie die Männer in Clubs sind. So, und dir vertraue ich, aber den Männern vor Ort nicht. Das waren so die Aussagen, die ich gehört habe und die ich mir dann halt auch zu Herzen genommen habe, weil ich dachte, das läuft jetzt so. Ich dachte, er weiß mehr, er kann es besser einschätzen. Und dann hat sich das so etabliert, wir hatten eine schöne Beziehung in dem Rahmen. Zu der Zeit war das für mich vollkommen fair, war schön.
Aber warte mal kurz, der Satz, ich vertraue dir, aber den Männern nicht, der ist schon auch grenzwertig, weil
der
im Grunde bedeutet er, dass er dir ja nicht vertraut.
Ja.
Also ich weiß, was er meint damit.
Ja.
Ne? Von wegen, also ich hatte auch mal eine Beziehung, wo ich diesen Satz, glaube ich, gefühlt habe, so irgendwie, so schlimm wie es ist. Aber ich glaube, ich hätte nie die Grenze überschritten und dann, also, ich meine, da wurde ja fast ein Verbot ausgesprochen.
Kann man so sagen.
Ja, wie findest du das denn rückwirkend? Das
rückwirkend denke ich, also warum habe ich das mit mir machen lassen?
Muss man jetzt schon auch mal kurz werten.
Ja, also ich habe das hingenommen.
Ja.
Und ich dachte, das läuft jetzt so. Also es ist wirklich, also mein Motto in dieser Zeit war, ich denke, das läuft jetzt so.
Okay.
Das wird jetzt schon, das ist jetzt so, so läuft jetzt das Leben. So, ja, und dann haben wir uns das so ein bisschen kleinbürgerlich aufgebaut. Ich hatte noch versucht, was zu studieren. Das musste ich dann abbrechen, weil ich einfach viel zu faul war. Und habe dann eine Ausbildung gemacht. Er hat gearbeitet. Und
zusammen
wir haben zusammen gewohnt, ja, genau. Wir sind relativ schnell zusammengezogen, ich glaube nach einem Jahr.
Ja.
Und dann waren wir schon so ein paar Jahre zusammen, 4-5 Jahre, glaube ich. Und dann war so, was ist jetzt der nächste Schritt?
Kinder.
Der nächste Schritt sind Kinder. Ja. Und
aber das hast du schon auch gefühlt dann, oder?
Ich wollte ja schon, also ich hatte von meinem Leben einen sehr speziellen Plan. Der Plan war, mit 25 ein Kind, mit 28 ein Kind. Und das war der Plan.
Aber gut, das ist jetzt kein spezieller Plan, sondern ein detailgenauer Plan.
Das meinte ich damit.
Manch einer würde sagen, der ist jetzt eher nicht so speziell, sondern eher sehr konservativ.
Er war konservativ, ja, und er war.
Was
aber
jetzt nicht
auch,
wertend ist, sondern.
Nee, ja. Er war aber sehr, sehr. Also die Daten waren für mich schon sehr wichtig.
Genau, also es war sehr detailliert,
genau,
der Plan. Und da hast du es dann so durchgezogen?
So oder so ähnlich.
Okay.
So, und dann hatte ich mein Leben aber nicht mehr weiter geplant.
Aha.
Weil ich dachte, ja, dann leben wir halt so vor uns hin, wir machen das jetzt schon so. Mhm. Und dann kam es aber dazu, dass wir uns getrennt haben.
Warte mal kurz, bevor das kommt?
Ja, genau, also es gab zwei Kinder.
Ja, wie habt ihr beide denn konsumiert und hast du damals schon, sag ich mal, eine Substanzgebrauchsstörung, wie man ja auch sagen kann, ja, bei deinem Partner festgestellt oder auch schon komisches Verhalten rückblickend zu dieser Zeit?
Wir haben Alkohol konsumiert, unregelmäßig. Also kein problematischer Alkoholkonsum, möchte ich jetzt sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da eine Abhängigkeit in irgendeine Richtung geht.
Uh-huh.
Wir waren irgendwann mal in Amsterdam im Urlaub und dann habe ich das erste Mal Cannabis konsumiert. Und er auch. Also er nicht das erste Mal, er hatte vorher auch schon mal konsumiert, aber darum geht es jetzt nicht.
Ja, ja.
Und das war aber bevor die Kinder kamen.
Ja.
Also da gab es einmal einen Konsum und das war's und dann.
Also könnte man jetzt als unschuldig beschreiben.
Also für mich war es sehr unschuldig.
Ja, ja.
Also und dann sind in Abstand von ein paar Jahren zwei Kinder geboren worden.
Mhm.
Nach dem ersten Kind, das hat uns sehr zusammengeschweißt, weil es eine sehr herausfordernde Geschichte war. Ich war maximal überfordert. Er, glaube ich, auch.
Wie alt warst du bei dem ersten Kind?
Ich war 25. Mhm.
Ah ja, wie
ich geplant hatte. Also ich war super überfordert und ich bin jetzt nicht diagnostiziert. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass ich nach der Geburt sehr, sehr krass in einem Babyblues mindestens war.
Das können wir uns, glaube ich, auch als Männer, muss ich jetzt mal kurz sagen, das ist eine Sache, meine Güte, was da auch viele Frauen durchmachen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr heftige Geschichte.
Das war wirklich...
Ja.
Krass, also...
Da geht es ja viel um Emotionen und um die Bindung zum Kind.
Ja,
und
Verantwortung.
Genau, und also ich habe jetzt, ne, kann nur, was ich so schnell abrufen kann, aber das ist diese, man ist ja unfassbar überfordert und kommt da ganz schwer raus. Ne? Hast du damals Hilfe in Anspruch genommen?
Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, auch ein bisschen davor gewehrt.
Ja.
Innerlich, das kann schon sein. Also ich hatte sehr, sehr viel Angst, rauszugehen.
Ja, und die Angst zu teilen ist ganz lange im Leben ein Riesenproblem. Ne?
Genau.
Muss man schon mal sagen.
Also das aufzumachen, aber auch so literally rausgehen mit dem Kind, war für mich schon eine Riesenherausforderung.
Ja. Anziehen.
Ja, und was, wenn der draußen schreit?
Ja.
Und so. Naja, egal. Das war das. Das hat uns ganz gut zusammengeschweißt. Wirklich, muss ich wirklich sagen, da hat die Bindung, die wir hatten, schon sehr, sehr, also nochmal super zugenommen.
Und auch in der Praxis funktioniert.
In der Praxis hat es gut funktioniert.
Ein Team ist auch. Also Kinder kriegen, ohne dass man ein Team ist, ist im Grunde unmöglich.
Das war nach dem ersten Kind auf jeden Fall der Fall.
Ja.
Dann bin ich unverhofft nochmal schwanger geworden.
Ich muss gerade lesen, was auf deiner Kette steht.
Hast du es gelesen?
Ja.
Dann bin ich unverhofft nochmal schwanger
geworden. Erzähl weiter, ja.
Da fängt das an, dass wir nicht mehr so doll ein Team sind. Mhm. Also ich habe mich da schon häufig alleingelassen gefühlt. Ich habe auch noch, also in der Schwangerschaft auch noch Vollzeit gearbeitet. Das erste Kind war nicht mal 2. Und ich war schwanger und das. Und dann hatte ich das Gefühl, an mich sind, also die Erwartungen an mich sind super hoch. Also ich bin jetzt schwanger, ich arbeite, bin schon Mutter. Und jetzt muss ich auch noch hier super Partnerin sein. Und das war für mich super überfordernd. Und das hat er gespürt, logischerweise. Und hat sich dann so von mir entfernt. Oder wir haben uns beide gegenseitig voneinander entfernt und nie miteinander gesprochen. Also sind wir beide Kommunikation und Konfliktscheue und Harmoniesucht.
Ja.
Also das ist am Ende der Cocktail, der das gemacht hat.
Ja.
Dann kam das Kind zur Welt. Das war auch in Ordnung, aber er war auch nicht mehr so invested wie beim ersten Kind, hatte ich das Gefühl. Also mein Gefühl war, ich war sehr viel allein mit beiden.
Und das macht dann traurig, ne?
Ja, ja. Und total frustriert. Ja. Und ich war auch wirklich überfordert. Das muss ich auch ganz einfach so sagen. Hm. Hab versucht, das Beste zu geben, aber ich war auch wirklich hardcore überfordert. Dann hatte ich schon das Gefühl, dass er sich noch weiter entfernt und ich habe mir aber nichts Böses gedacht. Ich dachte einfach, okay, wir haben jetzt gerade eine schlechte Phase. Die hat jeder mal. Sind jetzt ja auch schon 1000 Jahre zusammen, plus minus. Und dann, muss ich sagen, hatte ich auch das Gefühl, dass er sich nicht nur von mir entfernt, sondern auch anders gibt. Und dann kam ein Päckchen bei uns zu Hause an, die ich nicht aufgemacht habe, weil es nicht meine waren.
Mhm.
Und ich habe auch nicht hinterfragt. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, ich habe es einfach nicht hinterfragt.
Ja.
Ich habe ihn auch nicht gefragt.
Ja.
Also das war alles so, wir hatten uns quasi innerlich, also ich habe mich schon sehr von ihm abgekapselt, als mein Partner.
Ja.
Und er sich vermutlich auch von mir.
Mhm.
Das Ganze, ich rede jetzt so von einem Zeitraum von 6 Monaten, ja. 6, 7 Monate. Dann habe ich auch mal Pillen zu Hause gefunden. Bunte kleine Pillen in Tüten. Das habe ich auch nicht hinterfragt. Ich habe das einfach nicht sehen wollen.
Mhm.
Und dann gab es eine Situation, in der ich dann rausgefunden habe, dass er mich schon seit längerer Zeit betrügt. Dann haben wir uns getrennt, was auch vollkommen in Ordnung war. Also rückblickend muss ich sagen, war die Trennung das Beste, was mir in meiner persönlichen Entwicklung passieren konnte. Mhm. Weil ich mich sehr weiterentwickelt habe in meinem beruflichen Leben, meinem Privatleben und so weiter. Und ich als Person einfach.
Ja.
Aber ja, nee, der Satz ist zu Ende. Ich habe mich gut entwickelt und wir haben uns getrennt. So.
Jetzt habt ihr aber 2 Kinder.
Jetzt haben wir 2 Kinder.
So, und wie ging dann euer Patchwork weiter? Und du hattest gesagt, nach der Trennung, also hast du vorhin kurz gesagt, nehme ich jetzt mal auf als Übergang, nach der Trennung hast du doch deutlich gespürt im Außen, dass da auf der anderen Seite was passiert.
Ja, also erstmal zum Patrick.
Ja.
Wir haben das relativ schnell auf 50-50 gemacht.
Mhm, cool.
Eine Woche ich, eine Woche er.
Ja.
Das haben wir 4 Jahre durchgezogen.
Ja.
Bis es dann, und in der Zeit muss ich auch zugeben, habe ich auch nicht sehen wollen, dass da Konsum stattfindet. Obwohl er mir das tatsächlich auch, also er hat sich eigenartig verhalten und hat mich nachts angerufen, weil er unterwegs war.
Erzähl mal.
Die Kinder waren bei mir und er hatte Stress mit seiner neuen Partnerin und hat mich angerufen und hat dann mit mir über sie gesprochen.
Was erstmal okay war für euch, so wie ihr, oder nicht?
Ja.
Ja.
Aber rückblickend einfach total falsch, weil ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin.
Für deinen aktuellen Beziehungsstress.
Genau.
Ja, ja.
Genau, genau. Ja. Da hatte ich aber noch das Bild davon, dass wir die Patchwork-Family aus dem Buch sind.
Das wünscht man sich natürlich.
Ich habe mir das sehr gewünscht. Ja. Und die letzten Jahre
ich haben wir das auch. Ich wünsche mir das auch, ne, übrigens bis heute, dass ich die beste Patchwork-Familie, aber das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, den man nachvollziehen kann für alle, die sich trennen, dass man danach den Patchwork gut hinbekommt.
Ja, ja, und wir hatten das ja, zumindest auf dem Papier hatten wir das.
Mhm.
Es gab natürlich paar kleine Reibereien, aber er und ich, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann gab es einen Knall.
Nee, erzähl mal kurz noch, bevor wir dazu kommen, das auffällige Verhalten vor dem Knall.
Genau, also das war unregelmäßig, rief er mich dann halt an und hat gefragt, ob ich noch wach sei. Und seitdem ich die Kinder habe, wache ich halt nachts auf und gucke aufs Handy, ob irgendwas ist. Klar. Das passiert mir halt einfach. So.
Ja, klar.
Und dann habe ich das halt zufällig gesehen, dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir telefoniert und dann ging es halt darum, sie macht total Stress, sie ist so
anstrengend. War er da nüchtern?
Kann ich nicht sagen.
Aber genau, wissen wir auch nicht, er ist ja auch nicht hier. Aber wie war denn dein Eindruck dieser Gespräche? War das der Mensch, den du von früher kanntest?
Nein.
Das ist spannend, weil...
Ja, das war nicht der Mensch, den ich von früher kannte, weil es war 2 Uhr nachts, wo er eigentlich immer derjenige war, komm, lass mal lieber früher nach Hause gehen und zu Hause sein.
Okay, das war so den Mensch, den du kennengelernt hast.
Das war der Mensch, den ich kennengelernt habe. Und
wahrscheinlich auch ein starker Redefluss dann nachts.
Ein sehr starker Redefluss, sehr viel Schmatzen beim Reden.
Okay, ja.
Themen hin und her springend. Ich konnte ihm schlecht folgen.
Ja.
Und das war auch sehr anstrengend, ein Gespräch zu führen.
Jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, ne? Wir sind jetzt vor dem Knall, den du gerade schon gedroppt hast. Was hat es denn mit dir gemacht? Muss ich jetzt mal so provokant fragen, hat das dann, du hast ja trotzdem die Kinder gehabt, hattest du irgendein weirdes Gefühl, dass die Kinder dort dann auch abzugeben, vertrauenstechnisch? Also war dir weiterhin klar, dass die dort in Sicherheit sind, obwohl da so kleine Anzeichen sind? Also ich will jetzt hier nicht irgendwas
rauspicken. Nee, ich verstehe deine Frage.
Aber
ja,
war da was? Oder denkst du rückwirkend jetzt, oh meine Güte, dass ich da so naiv war vielleicht?
Das ist es. Das ist es. Also ich meine, es war immer noch die Partnerin da.
Ja.
Also, und von ihr wusste ich, auf die kann ich mich zu 100% verlassen, wenn es um die Kinder geht.
Okay.
Also ich war schon in diesem Trennungsprozess, war mir bewusst, dass sie eine sehr, sehr große Stütze auch für meine Kinder sein wird.
Mhm. Da ja klar, ist ja automatisch so, ne? Dann,
naja, ob du dir da so sicher bist, dass die neue Partner oder sie ist da und ich hatte nie ein schlechtes Gefühl, dass sie mit den Kindern ist.
Ja.
Von Tag 1.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, da ist eine richtig starke Frau, die sich auch um meine Kinder kümmert.
Ja.
Genau, aber an sich auch eine total falsche Dynamik. Denn warum verlasse ich mich auf die neue Partnerin?
Nicht auf meinen Mann.
Und nicht auf den Vater der Kinder.
So. Hat er denn Sachen abgesagt? War er unzuverlässig auch schon vor dem Knall?
Nein.
Okay.
Nein.
Da wurde also dann was auch aufrechterhalten nach außen.
Da wurde ganz schön viel aufrechterhalten. Ja. Da wurde alles aufrechterhalten.
Gut, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ne?
Genau. Da ist alles aufrecht. Und ich war zu naiv und habe einfach nicht hingeguckt. Okay. Ich muss es einfach sagen, ich habe einfach nicht hingeguckt.
Gut, dann erzähl jetzt den Knall.
Es gab einen Knall, dass mich die zu dem Zeitpunkt noch aktuelle Partnerin anrief und mich gefragt hat, ob ich wüsste, wo er ist. Der Vater der Kinder.
Ja, ja.
Mein Ex-Partner. Da habe ich gesagt, nee, wieso, wo soll er denn sein? Die so, ja, ich kann ihn nicht erreichen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich war das Wochenende nicht in der Wohnung.
Aber er hatte doch die Kinder.
Er hatte die Kinder an diesem Wochenende.
Ja.
Er hatte die Kinder an diesem Wochenende. Ich war nicht in Berlin am Wochenende, weil es war sein Wochenende.
Ja, ja.
Und wir hatten ja immer noch diese 50-50-Regelung. Ja, ja, ja. Und sie sagte, sie sei nicht da gewesen an diesem Wochenende und jetzt könne sie ihn nicht erreichen. So, und dann ist sie in die Wohnung gefahren und dann lag er auf der Couch. Sie hat ja noch einen Schlüssel, weil es war ja noch ihre Wohnung. Dann lag er auf der Couch und sie hat ihn nicht wach bekommen.
Mhm.
Also so gar nicht wach bekommen. Sie dachte, sie war kurz davor, einen Notarzt zu rufen, weil sie dachte, der ist tot. Und dann kam raus, dass er einen Autounfall hatte. Und da ist keinem Menschen was passiert, aber er ist am Steuer eingeschlafen und hat drei parkende Autos touchiert. Von der Polizei aufgenommen worden, Führerschein weg, Drogentest.
Ja, und was wichtig ist, er hat ja die Kinder vorher bei dir abgegeben.
Genau.
Also nur um das zu wissen.
Ach so, ja, sorry, genau. Das war halt ein Wochenende und wie es immer so ist, bringt man Kinder montags zur Schule oder wo auch immer hin.
Ja.
Und das hat er gemacht. Er hat die Kinder abgesetzt und ist dann mit dem Auto weitergefahren und hatte dann innerhalb von einer halben Stunde diesen Autounfall.
Und das ist natürlich das, wo dir das Herz in die Hose rutscht, oder?
Ja. Und dann hatten wir Krisengespräche und dann hat er eben auch zugegeben, dass er das ganze Wochenende, in dem er mit den Kindern alleine war, wach war. Er hat nicht geschlafen. Ja. Und da waren zwei Kinder, die zum Glück nichts Großes mitbekommen haben, die mir halt in ihrem kindlichen Verständnis gesagt haben, wir durften ganz lange wach bleiben, wir durften fernsehen, was für die ja super war.
Ja.
So. Und denen war halt nicht bewusst, was da jetzt gerade passiert.
Ja, ich, das trifft mich gerade wie ein Schlag, weil ich so viele Erinnerungen habe. Jetzt habe ich keinen Autounfall gehabt, ne? Zum Glück.
Ja.
Und zum Glück, nochmal, zum Glück ist dort niemandem was passiert.
Ja.
Und zwar niemandem, auch nicht dem Fahrer und dem Vater. Aber ich war so oft trotzdem in genau dieser Situation, ne?
Ja.
Kann ich von mir nicht behaupten, dass das, dass ich da noch das Doppelleben, also meine Partnerin wusste schon, wir haben ja zusammengelebt, dass da ganz viel schwierig ist bei mir und ich habe schon krass gelogen, aber jetzt um mal auf die Situation zu kommen, ich weiß auch, wo ich die hatte und ich war nicht nüchtern.
Mhm.
Ja, und dann habe ich sie auch Fernsehen gucken lassen und war quasi nicht in, also ich war ja nicht nüchtern, also bin ich in keinster Weise in der Lage, sie zu beaufsichtigen.
Ja.
Und das ist eins der Schuldgefühle und schlechtesten Gewissen, die man nie wieder wegkriegt. Von daher fühle ich gerade sehr, sehr mit, in welcher, diese Situation.
Ja.
Ja. Weil, und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist nicht so, dass der Betroffene, in dem Fall der Mensch, der konsumiert, diese Situation gut findet, bewusst herstellt oder daran Spaß hat, sondern es ist im Grunde eine sehr, sehr traurige Situation, dass man, obwohl man die Kinder hat, trotzdem konsumiert.
Ja, total.
Es ist was, womit man bis zu seinem Tod, und da nehme ich jetzt mal alle, verallgemeinere ich jetzt mal, jeder, der abhängig ist, konsumiert hat und trotzdem die Kinder hatte, wird dieses Gefühl nicht mehr los, der Schuld und der Scham und der Selbstverurteilung. Ja.
Ja.
Und das ist auch für einen gewissen Grad absolut in Ordnung, dass man das nicht mehr vergisst. Dass man das aushalten muss, weil es hoffentlich dazu führt, dass es nie wiederkommt. Aber es ist eben passiert, ne?
Ja.
Ja, erzähl mal weiter, wie bist du mit dieser Information umgegangen, mit diesem Telefonat und wie ging es einfach weiter danach? Und
also ehrlich gesagt war meine erste Reaktion, das zeigt auch, wie sehr ich das nicht wahrhaben wollte.
Aha.
Ich habe gesagt, naja, wenn es nochmal passiert, dann machen wir was.
Oh Gott, ja.
Das war
krass, ne?
Ja. Und dann haben Leute in meinem Umfeld mich angeguckt und meinen so, bist du bescheuert?
Bist du bescheuert?
Was soll denn noch passieren?
Also das ist und, ja, das sind ja 10 Red Flags. Ne?
Ja, und ich hatte aber so, und da war ich auch echt egoistisch. Ich hatte so Angst davor, allein verantwortlich für die Kinder sein zu müssen.
Verstehe ich, ja.
Ich hatte da richtig Angst. Weil ich dachte, ich kann das nicht. Ja. Wie soll ich das können?
Mhm.
Ich arbeite, ich bin sowieso schon überfordert. Und dann war das für mich, also ich hatte Fluchtgedanken ohne Ende. Also ich hatte Panik.
Abhauen oder?
Ja, am liebsten alleine einfach abhauen. Ich will das alles nicht.
Mhm.
Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es nicht umgesetzt, weil ich habe ja da zwei Menschen gesehen, die einfach gerade gar nicht mehr wissen, was abgeht, weil ich musste den Kindern ja erklären, warum die jetzt nicht mehr zu Papa können.
Ja, erzähl mal, wie hast du das jetzt von deiner Seite aus dann, wie bist du, du hast gesagt, du warst dann eben doch erstmal in der ersten Reaktion naiv so ein bisschen, auch
ja,
aufgrund von Angst und Überforderung, aber wie ging es weiter praktisch? Also was hast du den Kindern gesagt und ja, ich weiß, wie ging es weiter?
Also ich habe anfangs dem Vater und den Kindern noch ermöglicht, dass sie sich sehen können,
ja,
in meinem Beisein.
Aha. Warte mal kurz, hat denn der Vater sofort alles aufgemacht,
Nein. Wie
schlimm die Krankheit ist?
Nein.
Oder?
Okay. Nein.
Salami-Taktik?
Ja. Ja. Also, er war auch intoxikiert, als ich mit den Kindern da war. Da bin ich mir sehr sicher. Es gab Situationen mit Halluzinationen und da haben die Kinder schon geschlafen, aber ich war halt wach und ich hab dann Gespräche geführt und er sagte, du siehst doch da draußen, da sind doch Menschen, die beobachten mich, das Auto, das steht doch da. Also ich habe da Gespräche geführt und das war dann alles so, also es ist jetzt so ein Zeitraum von 3-4 Wochen.
Ja.
Und dann habe ich auch damit geschlafen, dass die Kinder halt bei ihrem Papa schlafen können, weil das ist ja deren Zuhause.
Ja.
Auch deren Zuhause, wir haben ja 2. Und
aber sehr viel, muss ich sagen, sehr viel Kraft von dir da reingegeben in die Situation. Ja. War also Wahnsinn, ja. Ja,
danke. Dann hat er sich in der Entgiftung begeben. Für 2 Wochen. Und war danach auch, also er war beim Krisendienst. In der Drogenberatungsstelle. Hausarzt, dies, das, alles, was man halt so machen muss.
Ja, ja.
Und er war nach der Entgiftung auch noch in dieser Drogenberatungsstelle angebunden. Ich war da auch 2-3 Mal.
Als Angehörige?
Als Angehörige, ja. Um mich beraten zu lassen.
Sehr gut.
Weil wir uns ja doch relativ einig waren, wie, also dass die Kinder in meiner Obhut sind und so weiter und
also
so fort.
Also das hast du eben zu sofort Beginn gesagt, dass es jetzt, das 50-50 hat sich jetzt erledigt, solange du das nicht in den Griff kriegst.
Genau. Aber ich habe sie ihm
angenommen? Als Information? Oder
ja, doch, das hat er schon. Okay. Aber ich habe sie ihm nicht entzogen, sondern die hatten Umgang mit ihm.
Ja.
Weil ich es nicht besser wusste.
Ja.
Ich naja, wusste und ich wollte.
Mir wurde das entzogen und das war furchtbar.
Ja.
Ja, für fast ein Jahr.
Ja.
Hab ich ihn gar nicht gesehen, ja. Beide. Und ich weiß nicht, ob das so gut war.
Das weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch alles super individuell.
Ja, ja. Und es gibt da auch kein Rezept, vor allen Dingen, weil die Verletzung auf deiner Seite, auf der Seite der Angehörigen ist ja so unfassbar groß,
ja.
Egal wie die Geschichte jetzt individuell gelaufen
ja.
ist. Ja.
Ja. Naja, dann war er halt da in dieser Beratungsstelle, war da irgendwie, ich glaube, 2-mal die Woche, Gruppe und Einzel.
Ja, ja.
Und dann war das zu Ende.
Mhm.
Und wir waren beim Jugendamt, also ich war schon ziemlich früh beim Jugendamt und habe mich beraten lassen.
Ja.
Dann hat uns das Jugendamt die Familienhilfe empfohlen, dann waren wir da und dann ging es halt darum, ob die Kinder wieder bei ihm schlafen können, weil er das ja jetzt überwunden hätte und so weiter und so fort.
Wollten die denn von, das ist immer so spannend, wollten die denn von ihm so Therapienachweise oder irgendwas?
Nein.
Ja, von mir auch nie, also obwohl ich es alles geben wollte.
Ich möchte sagen, es gab dann nochmal einen großen Knall, weil sich dann noch eine andere Einrichtung mit eingesetzt hat, dafür, dass endlich was geregelt wird, weil vorher vom Jugendamt nichts geregelt worden ist.
Hm.
Ich habe Sozialarbeiterin gespielt.
Okay.
Ich habe entschieden, und ich habe die Verantwortung dafür getragen, ob das jetzt gut ist, dem Vater die Kinder zu geben oder nicht.
Hm.
Also mir ist nicht geholfen worden.
Ja.
Sondern das war so ein, ja, sie können noch miteinander reden.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, wir können gerne miteinander reden, aber das gibt mir immer noch keine Sicherheiten.
Ja.
Und dann habe ich von ihm Tests verlangt. Also ich wollte einen Urintest sehen und ich wollte dabei sein, wenn er den macht.
Ja, ja, klar.
Das wollte er nicht tun.
Ja.
Er hat gesagt, er macht einen Urintest, aber nur, wenn er alleine ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das bringt mir
nichts. Oh, ich krieg so Bauchschmerzen.
Ja.
Oh.
Ja, und ich habe das aber auch zugelassen. Ich hatte Angst, weil er verstanden hat, wie man mir Angst machen kann, glaube ich. Also ich möchte ihm das nicht vorwerfen, aber er wusste auf jeden Fall, welche Knöpfe er drücken muss, um mir zu drohen, damit ich einknicke.
Ja.
Weil ich immer dachte, ich sei nicht im Recht.
Ja.
Und dann hatten wir irgendwann ein Gespräch, also er hat dann Urintests gemacht, aber immer alleine.
Negativ.
Negativ. 3-mal die Woche, alle negativ. Dann hatten wir nochmal ein Gespräch und ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich kann die Kinder nicht mehr bei ihm lassen. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Und vor allem nicht über Nacht.
Ja.
Denn es ist nochmal was passiert, dass er morgens nicht wach geworden ist. Der Große war schon weg, der Kleine war noch zu Hause, er war wach, hat den Großen die Tür zugemacht, hat ihn alleine gehen lassen. Aber der Kleine war noch da und dann hat er sich wieder hingelegt.
Hm.
Und dann hat der Kleine seinen Papa nicht mehr wach bekommen.
Oh Gott.
Und dann war der 2 Stunden zu Hause.
Oh mein Gott.
Hat ihn geschüttelt, Papa gerufen, die Augen so aufgemacht, Türen auf und zugemacht. Also so er war halt laut. Und das hat er mir abends erzählt und hat er gesagt, ich dachte, Papa ist tot.
Hm.
Und dann habe ich mit dem Vater telefoniert noch an dem Abend, meinte so, wir müssen jetzt reden, das geht so nicht.
Ja.
Er dachte, du bist tot. Also zu mir hat er nichts gesagt. Ich meinte, das ist mir scheißegal, ob er was zu dir gesagt hat.
Du hast ja auch geschlafen, er meinte nicht
denkt,
danach. Ja.
Genau. Er war ganz normal, er hat dann halt Fernsehen, er hat ferngesehen. Da habe ich gesagt, ja, aber es ist Montag früh.
Ja.
oder Montagvormittag war es ja dann ja, schon. Okay. So, dann hatten wir nochmal ein Gespräch beim Jugendamt, nochmal so ein Krisengespräch. Das ging eine Stunde, das war ganz cool, aber an sich haben die dann auch nichts weiter geregelt. Die haben mir nur gesagt, ich soll mir mal einen Rechtsbeistand holen. Und dann bin ich zur Anwältin gegangen. Die war super, weil wir hatten uns nämlich vorher schon geeinigt, dass der Aufenthalt der Kinder bei mir liegt, solange er sich in Therapie befindet.
Wir müssen nochmal mal festhalten, ja, ne, bei diesem ganzen, also erstmal danke fürs Teilen.
Sehr
und
gerne.
Ich weiß, ich kann mir zu 100% nachempfinden, was das für eine Situation ist, weil ich auf der anderen Seite oft war. Ja, nicht in diesen konkreten Fällen, aber es ist ja im Grunde, sind da einfach ganz viele Parallelen, ja. Was die Emotionen angeht und die Beweggründe, warum man dies und jenes vielleicht getan hat. Trotzdem wollen wir mal festhalten, dass du möchtest ja, dass es dem Vater gut geht und
ja,
würdest dir nichts lieber wünschen, als dass wir der Patchwork wieder dahin führt. Ja.
Ja, klar.
Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt?
Der aktuelle Stand ist, dass wir im betreuten Umgang sind.
Begleitenden Umgang.
Begleiteten Umgang, sorry. Wir sind im begleiteten Umgang.
Oh, war ich auch
lange. Steht das Ergebnis einer Haaranalyse aus.
Ja.
Wir haben gerichtliche Beschlüsse, wie der Umgang aussieht.
Ist denn da eine Krankheitseinsicht mit auf der anderen Seite, nur mal das mal abzurunden möchte, ist dort eine Therapie in Aussicht oder?
Ja.
Oder ja, okay.
Ja.
Dann drücken wir mal alle Daumen.
Ja.
Was ich dich noch fragen möchte, wie geht es dir damit? Emotional, was ist mit den Lügen der Vergangenheit, weil ich kann dich jetzt ja quasi so ausfragen aus der anderen Seite.
Ja.
Wie handelst du das alles, dass das jetzt so ist und wie gehst du mit der vielleicht auch vorhandenen Traurigkeit diesbezüglich um, obwohl ihr ja nicht mehr zusammen seid, trotzdem ist es ja der Vater deiner Kinder.
Also,
Ich
habe einen ganz lieben Partner, der mich unterstützt. Ich habe eine ganz tolle Mama, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Die unterstützt mich auch. Ich habe gelernt, ich habe im Freundeskreis eine Freundin, der ist was Ähnliches passiert. Die sitzt quasi, die hat das alles ein paar Jahre vor mir genau das Gleiche erlebt.
Ja.
Das ist so, das sind die Leute, die mich unterstützen. Und noch viel, viel mehr. Aber ich habe eine ganz tolle Chefin, die Verständnis hat. Ich habe ein ganz tolles Team und die Leute wissen, dass ich gerade nicht die zuverlässigste Person bin, wenn es um Verabredungen geht, weil jederzeit die Kita oder die Schule anrufen kann und ich muss die Kinder holen. Also die wissen alle, dass die Kinder die oberste Prio haben. Für mich haben die auch die oberste Prio.
Ja.
Und ich weiß aber auch, dass die ihren Vater sehr, sehr vermissen.
Ja.
Und dass sie das auch gern wieder anders wollen. Aber ich kann halt nicht. Also ich habe halt einen Schutzauftrag für die.
Ja, ja. Naja, ich.
Und ich wünsche mir für die beiden, dass das lieber schneller als langsamer wieder so wird, wie es mal war. Weil die sich auch noch sehr gut daran erinnern können, wie es früher mal war.
Ja.
Und.
Also würdest du schon, weil ich habe das vorhin gefragt, ist das jetzt, hast du da schon auch von außen persönlichkeitsverändernde Sachen festgestellt? Also ist das, inwiefern ist das noch der Mensch, mit dem du früher zusammengelebt hast? Ne? Also Substanzen verändern einen ja so krass. Also in meinem Fall, emotionale Kälte und so weiter.
Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil wir nicht viel Kontakt haben.
Ja, ja.
Also nur, wenn es nötig ist.
Ach, ist das schon eine abgefuckte Krankheit. Ich will aber auch noch sagen, dass mich hat's ja direkt betroffen, dass ich habe das gerade so gesagt, dass ich die Kinder lange nicht sehen konnte, ob das richtig war oder falsch, ist immer schwer zu sagen. Ich möchte aber sagen, dass ich absolutes Verständnis habe, dass die Mütter sich damals so entschieden haben.
Ich musste das auch noch machen.
Ja,
wir hatten das auch noch ganz
klarstellen, so traurig und bitter, wie für mich das vielleicht war und auch für die Kinder, ganz ehrlich.
Ja, ne?
Aber der Auftrag, die Kinder in Sicherheit, also auf sie aufzupassen und nicht nur körperlich, sondern auch emotional, ja, also jetzt den Vater zu treffen, obwohl er vielleicht, ne, intoxikiert ist oder nicht emotional gerade in der Lage ist, vielleicht überhaupt die Kinder zu treffen, ja, weil man dann die Kinder in, ja, emotional Dingen aussetzt, die auch nicht copen können in ihrem Alter und auch nicht müssen. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass die Mütter dann das gemacht haben, was sie gemacht haben, und habe auch Verständnis dafür, dass, was du gemacht hast. Denn das ist vielleicht, und ich bin ja eben ja kein Experte, aber wenn ich zurückdenke, das ist vielleicht die einzigste Möglichkeit auch, abgesehen davon, dass es richtig ist, glaube ich, auch dem Vater in dem Fall zu signalisieren, get your shit together.
Ja.
Weil ja. So geht's nicht.
Weil es hat so ja lange genug nicht. Funktioniert.
Ja.
Er hat, also es war ja lang genug easy going. Die Kinder waren da und es gab keine Konsequenz. Und dann ist es aber so eskaliert, dass ich sagen musste, du kannst die Kinder nicht mehr haben, es geht nicht mehr, kümmere dich darum.
Was machen denn die, gab es dann auch viele Lügen jetzt, die rückwirkend rausgekommen sind, wo du weißt, ich wurde ganz oft angelogen?
Naja, es gab ja die ganze Zeit diese negativen Urinkontrollen.
Ja.
Und es kam allerdings raus, dass es einen relativ langen Rückfall gab.
Ja.
Und
was macht sowas mit dir? Das muss ich jetzt mal fragen.
Ich bin richtig sauer. Ich bin wütend. Ich bin wirklich wütend.
Ja.
Weil ich weiß, wie beschämend das ist, das zugeben zu müssen, dass es wieder passiert ist.
Ja.
Aber die Scham, ganz subjektiv, ohne Verurteilung, das ist nur das, was ich mir dann in diesem Moment der Wut denke. Ja.
Ja.
Die Scham über den Rückfall wiegt mehr als die Sicherheit der Kinder. Und das macht mich so wütend.
Ja, das ist
krass. Er hätte es ja nicht mir sagen müssen, aber er hätte es irgendwem sagen müssen.
Und dann die Kinder nicht nehmen. Ja.
Und das hätte er auch in einer Drogenberatungsstelle sagen können.
True.
Also man muss nicht zu den Menschen gehen, von denen man Angst hat, dass man sie enttäuscht.
Wenn man sich das nicht traut.
Ja, man kann ja auch über Umwege gehen, wo sich dann professionelle Menschen darum kümmern, dass Dinge passieren. Also dass man zu einer Drogenberatungsstelle geht und die sagen dann, okay, wir kontaktieren das Jugendamt oder wen auch immer.
Ja.
Aber dass wir eine Regelung finden, dass die Kinder in Sicherheit kommen.
Wenn jetzt Menschen zuhören, Mütter zum Beispiel,
ja,
oder auch Väter, ist ja egal,
ja,
die sich auch Gedanken, was würdest du Menschen raten, die vielleicht an einem eheren Zeitpunkt sich Gedanken machen über den Konsum ihres Partners? Hättest du da was, was du sagen würdest? Jetzt egal, ob getrennt oder noch zusammenlebend, wenn man so Anzeichen hat.
Ich würde auch als Angehörige zum Krisendienst, zur Krisenintervention gehen oder zu einer Drogenberatungsstelle. Man kann auch immer zum Jugendamt gehen. Man kann sich da beraten lassen, ohne dass direkt irgendwas passiert.
Mhm.
Man kann zur Familienberatung gehen. Da kann man zusammen hingehen, da kann man einzeln hingehen. Gibt es von den einzelnen Bezirken und aber auch über die Caritas. Das ist dann bezirksübergreifend. Da muss man sich nicht in seinem Bezirk bleiben. Da kann man als Paar hingehen. Als Elternpaar, egal ob man zusammen ist oder nicht, und kann Dinge besprechen. Das Wichtigste natürlich ist, dass sollte jemand süchtig sein, dass er es halt aufmacht. Weil sonst, wenn es nicht aufgemacht wird und als anderer Elternteil hat man berechtigte oder unberechtigte Zweifel, das ist erstmal egal.
Ja.
Wenn man das Gefühl hat, man müsste die Kinder vor der Person schützen, dann schützt die Kinder vor der Person. Ohne dass man die Person verteufeln möchte. Aber sie ist zu dem Zeitpunkt einfach kein Umgang für Kinder.
Das ist richtig. Das muss ich so sagen, das ist einfach richtig. Ja. Ich danke dir schon mal für das Gespräch. Wir machen gleich noch ein bisschen im Outro zusammen. Guck mal, siehst du hier den roten Knopf?
Ich sehe den roten Knopf, klar,
drück,
mega.
Drück mal.
Ich habe ihn gedrückt.
Sehr gut. Ja, ich wollte das hier unter die Musik bringen, denn, und das sehen wir ganz oft bei unseren Live-Auftritten, wenn Paare kommen und sagen, durch die Sendung wurden wir inspiriert, dass ich eben ihr oder ihm das aufgemacht habe. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man, und gerade wenn Kinder involviert sind, wenn ihr zuhört und vielleicht eins der Sachen irgendwie auf euch zutreffen, wenn man zu einem frühen Zeitpunkt, wo noch nicht so viel gelogen ist, auch vielleicht aber selbst dann, ihr müsst aufmachen. Ihr müsst es den Menschen sagen, gerade wenn Kinder involviert sind, der andere Partner hat das Grundrecht zu erfahren, dass du gerade mit einer Krankheit kämpfst. Oder muss ja noch keine Krankheit sein, kann auch ein erstmal problematischer Konsum sein. Und wenn man frühzeitig aufmacht und zusammen diesen Weg geht, ne, wenn man jetzt noch nicht getrennt ist, kann man es auch schaffen, das zusammen zu überwinden. Denn du wirst mir recht geben, wenn man sich noch liebt und da so ein großes Problem ist, du als Partner würdest du doch alles tun, um zu unterstützen.
Ja, na klar.
Du musst es nur wissen.
Eben. Man muss halt ehrlich sein.
Ja.
Weil am Ende kommt immer alles raus.
Ja. Also Ehrlichkeit, macht auf, Leute da draußen. Ja. Wenn ihr diese Themen habt, wenn ihr einen Rucksack habt, wenn ihr euch schämt, sagt es eurem Partner. Wirklich. Das ist eine Sache, die ich so krass bereue, dass ich keinem meiner Partner in der Vergangenheit auch nur im Ansatz gesagt habe, was mit mir mit Substanzen los ist oder vielleicht andere Dinge, die mich traurig machen lassen, warum ich zum Beispiel konsumiere und so weiter. Also, Ehrlichkeit, heben wir da mal ein Plädoyer für ab heute, geben wir das ab und du hast das sehr gut gesagt, egal was bei euch mental ein Thema ist oder auch körperlich, immer Hausarzt, erste Adresse. Ja. Wenn es um Drogenkonsum geht, Drogenberatungsstellen, die sind kostenlos, lasst euch einen Termin machen, die unterliegen der Schweigepflicht. Da sind zum Großteil ganz, ganz viele tolle Menschen, die helfen wollen. Und möchtest du noch was sagen?
Darf ich noch ein Lied auf die Playlist
machen? Oh, unbedingt, ja. Mach. Ach, ich vergesse das immer.
Dafür bin ich ja da.
Ja, was packen wir denn auf die Liste?
Ich würde gern Good News von Mac Miller raufmachen, wenn es noch nicht drauf ist.
Machen wir.
Cool, danke.
Dann passt auf euch auf da draußen, habt euch lieb, nehmt euch mal im Arm. Ich nehme jetzt die Jenny in den Arm.
Ja.
Und wir verbleiben mit einem.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig, eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.